Vater, und so danke ich dir, dass du da bist mit deinem Heiligen Geist. Du hast gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter uns. Und danke dafür, dass du jetzt da bist, Herr, dass du all das, was gesagt wird, übersetzt in unsere Herzen, in unsere Gedanken. Dafür danke ich dir. Amen. Ja, letzten Sonntag haben wir mit einer Predigtreihe begonnen über den ersten Johannesbrief. Das ist ein sehr schöner Brief, finde ich. Und Simon hat uns hier drei ganz wichtige Punkte vermittelt. Zuerst ging es um die Erkenntnis, dass Finsternis, so sagt es der erste Johannesbrief, Dunkelheit, so wird es auch genannt, man könnte auch sagen Schuld, Verfehlungen, Zielverfehlungen im Leben in jedem Menschen sind. So, das ist erstmal eine Erkenntnis. Da muss man schon mal sagen, das hat ja nicht jeder Mensch, ja, dass er von sich sagt, ich habe da was an meinem Leben. Also das ist schon mal der erste Punkt, die Erkenntnis. Den zweiten Punkt, den wir letzten Sonntag gelernt haben, das war, dass wir Dunkelheit, also Punkte, ans Licht bringen sollen. Ja, dazu fordert uns Johannes, der Apostel Johannes, auf. Ans Licht bringen heißt, ich spreche mit einem Menschen, die Beichte zum Beispiel darüber, ich bringe das vor Gott, ich bringe das ans Licht. So und so kann also alles, was in meinem Herzen ist, an Dunkelheit, was man, wenn man ehrlich ist, lieber bedecken möchte, ja, so kann Gott da was raus machen. Und was macht Gott daraus? Das war der Punkt 3. Und das ist was Wunderbares, Gott vergibt. Und das ist auch nicht nur ein Wort, sondern das kann man auch spüren im Herzen. Gerade dann, wenn man auch in der Seelsorge einem Menschen das zuspricht, ja, dir ist vergeben. Und manchmal muss man das einem Menschen häufiger zusprechen, dass er das dann auch wirklich glaubt. Und dann passiert was Tolles, dann kommt da Licht hinein in das Herz. Manchmal dauert das länger. Aus Finsternis wird Licht, das war letzten Sonntag. Und die Kernstelle, die uns Simon hier nahegelegt hat, das war 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er, nämlich Gott, treu und gerecht, dass er uns reinigt, und zwar jetzt von jeder Ungerechtigkeit. Auch das ist fast nicht zu glauben. Von jeder. Und diese Reinigung, die tut absolut gut. Ich habe das letzten Sonntag selber erlebt für mich. Ja. Und das war ein Gefühl, muss ich sagen, herrlich. Ja. Ein herrliches Gefühl, sauber zu sein im Herzen. Diese Reinigung, die Gott da schenkt, das ist, bringt göttlichen Glanz im Herzen. Und da sieht man auch Menschen an, wenn man sie dann anschaut in den Augen. Das heißt, wenn ein Mensch sich zum Beispiel bekehrt, ja, ein Mensch sein Leben zu Jesus Christus bringt und erstmalig eine Gotteserkenntnis hat, das sieht man tatsächlich in den Augen. Und das ist was ganz Schönes, wenn man das sehen kann. Und dann passiert das Nächste, jetzt kann man Gott wirklich loben und preisen, von ganzem Herzen. Und sonst wird es halt schwierig mit dem Loben und Preisen, ja, weil es halt noch so ein Keller und das weiß man irgendwie, dass der mal aufgeräumt werden sollte. Das ist toll, wenn nichts mehr zwischen Gott und mir steht. Also Schuld erkennen, das war ein Punkt, und sie dann vor Gott und Menschen zu bekennen, das war der zweite Punkt, sind meines Erachtens Komponenten eines befreiten Christenlebens. Und das sind Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich zum Glauben gekommen bin, bis heute, das habe ich immer wieder. Und früher habe ich gedacht, das sind nur so Tatsünden. Nee, ich merke auch meine Einstellungen, wo Gott zu mir spricht. Also ich bin da sensibler geworden und merke, das passt nicht so ganz. Ja, aus jeden Fall mal aus Gottes Sicht. Weil Gottes Sicht ist tatsächlich Liebe. Bedingungslose Liebe für jeden Menschen. Und so ein gereinigtes Herz, wenn man sich reinigen lässt, das sehen wir auf diesem Bild. Dieses Bild hat der eine oder andere vielleicht schon mal gesehen. Dieses Bild hat Doris Wehmeyer gemalt. Doris Wehmeyer ist lange Zeit hier bei uns Mitglied in der Gemeinde gewesen und ist verstorben. Und dieses Bild habe ich der Doris in Auftrag gegeben. Ich habe ihr nämlich gesagt, ja, ich sage mal so, von einer Vision, die ich selber mal bekommen habe, und habe ihr gesagt, Doris, kannst du da nicht so ein Bild mal zumalen? Und so sieht dieses Bild jetzt aus. Es ist ein Herz, das ist oben offen. Und von oben sieht man, da geht was Weißes, ja, das ist der Heilige Geist, das ist Gott, das geht durch dieses Herz durch. Da sind also keine Blockaden. Ich war mal in einer Seelsorgesession, also für mich selber, und habe dann gesagt zu dieser Seelsorgerin, ich habe den Eindruck, mein Herz ist zugeschüttet. Und mein Herz sieht überhaupt nicht so aus wie da, sondern das ist zu. Und dann habe ich noch den Eindruck, dass permanent Menschen was mir in dieses Herz hier reinschütten wollen, nämlich Müll. Ja. Also das ist zum Beispiel auch sowas, dieses Erkennen, Bekennen und dann vor Gott bringen. Also so ein Herz in dieser Welt sich zu behalten, zu bewahren, boah, das ist schon echt was, ne? Wer das denn schafft. Und dieses Herz, das leuchtet, es ist weich und warm. Auch das ist fast eine Unmöglichkeit in dieser Welt, dass man sein Herz weich und warm hält, zumal wenn man älter wird. Dann hat man schon so viel erlebt. Ja? Und der normale Weg ist eigentlich, dass das Herz zugeht, weil viele Enttäuschungen da sind, auch mit Menschen, vielleicht auch mit Gott. Ja, und dann ist nichts mit weich und warm. Aber das Tolle an diesem Herz, das fließt nicht nur da oben so rein von Gott. Dieses Herz ist nicht nur offen, sondern man sieht auch unten, da strömt was raus. Ganz unten nämlich, da sieht man mehrere Farben unterhalb des Herzens. Das heißt, dieses Herz gibt auch was weiter. Und wenn man ehrlich ist, das Herz gibt gar nichts weiter. Das ist das, was oben reingeht. Das wird nach unten hin weitergegeben. Das Herz an sich ist nur, ja, lässt einfach nur durch. Und dieses Bild, wie gesagt, das hängt da bei mir. Und ich muss euch ehrlich sagen, da kommen wir dann auch noch zu in 2 Wochen, ja, dass der Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Das wird dann das Predigtthema sein. Das ist echt ein Kampf für mich, ganz persönlich. Ja, dass mein Herz so aussieht wie auf diesem Bild. Aber das ist heute nicht das Thema. Jesus sagt, glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Auch dieser Vers begleitet mich schon wirklich Jahre. Oder an einer anderen Stelle heißt es, mehr als alles, was du bewahren kannst, ist eben nicht, jetzt könntest du da irgendwas einsetzen, sondern mehr als alles, was du bewahren kannst, achte auf dein eigenes Herz. So, und was für eine herrliche Verheißung uns hier gegeben wird. Glücklich, selig, heißt es auch, sind die, die ein reines Herz haben. Denn sie werden Gott sehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, so im Lobpreis, ja, das ist ja, gibt es ja so Typen, die halt gehen in die Hände hoch, ne, und wenn man die dann so sich vor den hinstellt, ja, und guckt mir mal in die Augen, wenn sie dann überhaupt auf sind, und denkt sich, Junge, was ist mit dir los? Ja. Dann klopft man mal so an, dann merkt man, der reagiert gar nicht, der Typ, ne? Der ist irgendwie weg. So, das hat wenig mit, ja, auch was mit Gefühlen zu tun und Emotionen natürlich, aber da passiert was, da ist jemand Gott sehr nah. Das kann auch sein, wenn man in der Heiligen Schrift liest oder betet. Oder heute Morgen waren wir da zusammen beim Gebet und dann musste ich erinnert werden, Frank, der Gottesdienst fängt an. So, Gott ist uns nicht mehr fern, sondern auf einmal sehr nah, wenn man sein Herz reinigen lässt. Das war letzte Woche. Gott zu sehen, ihm nahe zu sein, seine Liebe im Inneren des Herzens zu spüren, ist für mich persönlich meines Erachtens das Schönste, was einem Menschen passieren kann. Wenn man das schon mal so erlebt hat. Doch es stellt sich die Frage für uns heute Morgen, wie kann ich denn mein Herz dauerhaft reinhalten? Ja, dann hat man jetzt seine Schuld bekannt. So, und was ist 5 Minuten später? Oder eine Stunde später, oder einen Tag später, 3 Tage später? Oder für die Richtigen, ne, die so richtig mit dem Herrn unterwegs sind, 1 Woche später? Denn es gibt keinen, muss ich doch mittlerweile so sehen. Es gibt keinen, der das eigentlich so dauerhaft reinhalten kann oder wo das dauerhaft rein ist. Was kann ich tun, um nicht immer wieder in die gleichen Fallen zu tappen? Obwohl Gott uns doch immer und immer wieder vergibt, sind wir auch im ersten Johannesbrief, ist doch sein Ziel, dass wir zu Überwindern werden. Ja, dass diese Etappen, wo ich in diese Pfütze reinspringe, ich weiß ja, dass ich danach dreckig bin, aber wo ich dann irgendwann mal dazu komme und sage, ach, heute springe ich mal nicht rein. Vielleicht mal eine ganze Woche nicht. Gott möchte tatsächlich, dass wir siegreich, also mit einem reinen Herzen aus einer Versuchung oder Anfechtung herausgehen. Aber die Bibel ist nicht dumm, sie spricht auch von der uns leicht umstrickenden Sünde. Oder anders, ihr lebt in dieser Welt, aber seid nicht von dieser Welt. Was für eine Herausforderung, auf jeden Fall für mich. Und genau an dieser Stelle möchte uns heute der erste Johannesbrief herausfordern. Wir kommen zum Predigttext, 1. Johannes, Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. Wow, und das fängt schon richtig knusprig an. Liebt nicht die Welt. Noch was in der Welt ist. Und eigentlich könnte man hier schon sagen, Johannes, bist du ein Mönch? Ja, in Lorsch gibt es ja so ein Kloster, ne? So komplett draußen. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, ich bleibe hier bei der Elberfelder Übersetzung, wir kommen da gleich noch zu, und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Das ist der Predigttext für heute. Liebt nicht die Welt. So, jetzt weiß ich nicht, was bei dir so im Kopf abgeht oder im Herzen mit Welt. Ja, das ist ja komplett weltfremd, ne? Hört sich da schon fast an. Ne? Hat mein Arbeitskollege, ein ehemaliger, zu mir gesagt, Frank, du bist ja weltfremd. Ich war mir danach nicht so sicher, ob das ein Lob ist oder nicht. Du bist ja weltfremd. Tja. Was meint Johannes mit dem Begriff Welt? Und das weiß man immer dann, wenn man sich mal so andere Textstellen von dem Johannes anguckt, zum Beispiel 1. Johannes 5, Vers 19, da heißt es, wir wissen, dass wir aus Gott sind. Wow. Und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Schon wieder knusprig, ne? Johannes 14, Vers 30, hier wird Jesus zitiert, ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und in mir hat er gar nichts. Also Johannes hat da eine ganz klare Vorstellung und Sicht, was Welt ist. Die Welt ist für Johannes der Machtbereich des Bösen. Ja, so sieht er das. Und deshalb ist es für ihn unmöglich, den Machtbereich Gottes und gleichzeitig den Machtbereich des Bösen zu lieben. Da sagt er, das passt irgendwie nicht zusammen. Und doch ist das hier keine Verurteilung, sondern wirklich liebevoll, so sollte man das lesen, liebt nicht die Welt. Das ist eine liebevolle Warnung an Christen, nicht wieder in den Machtbereich des Gegenspielers Gottes zu kommen. Und hier sind wir mittendrin in dem Kampf, wo es ja in diesem ersten Johannesbrief auch noch drum geht. Also ich erlebe das als Kampf, oft täglich. Also letztendlich geht es darum, dass unser gereinigtes Herz sauber bleibt und so unsere Beziehung zu Gott nicht belastet wird. Das ist echt ein Anspruch. Da geht es nicht darum, du sollst nicht. Es gibt ja so Lasterkataloge in der Bibel, ja, aber die sind eigentlich vollkommen uninteressant, weil das sind ja nur Beispiele. Und Gott möchte uns eigentlich dazu bekommen, dass wir schon relativ früh merken, ja, das lassen wir besser jetzt. Weil wir wissen ja schon, wie der Weg dann weitergeht. Ne? Wenn ich zum Beispiel so richtig auf Schokolade abfahre und weiß, ja, ist ein blödes Beispiel, aber mir fällt nichts Besseres ein, und ich weiß ganz genau, ich werde immer versucht, wenn ich an dieser Schokoladenfabrik vorbeifahre, dann könnte zum Beispiel mal eine Option sein, das gibt es bei einigen Navigationssystemen, da kann man Sperrgebiete eingeben. Ja, ist kein, wirklich so. Da kann man tatsächlich, ja, ich kenne da eine Automarke, bis zu 10 Sperrgebiete eingeben. Ja, die legst du dann da drüber und dann fährt er dich immer vorbei. Nie über diesen Weg. Ja. Ja, aber vielleicht ist das mal so eine Sache. Ne? Der Machtbereich der Welt ist unter anderem gekennzeichnet, heißt es hier, von Begierde, man könnte auch sagen Lust und Hochmut. Es heißt in Vers 16, denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und dieses Wort Fleisch, deshalb habe ich das auch hier so mal stehen gelassen, griechisch Sarx, das ist eigentlich, finde ich, gar nicht mehr so super übersetzt worden in moderneren Übersetzungen, wo dann teilweise vom Körper gesprochen wird, von körperlicher Lust, ja, gehört auch mit dazu. Aber letztendlich meint dieses Wort Sarx das natürliche Ich-Wesen. Ich, das heißt das eigentlich. Und ihr kennt diesen Spruch vielleicht, ich, mich, meiner, mir, Herr segne doch uns vier. Ja. Also der Mensch begehrt, und das ist relativ normal, das wird schon sichtbar in den ersten Stunden des Lebens, wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann geht es schon los. Ich verlange nach, ich will. Und das geht dann auch weiter, wenn die Kinder größer werden, ja, und wenn das eine dominante Struktur ist, also eine Führungspersönlichkeit für die Zukunft, dann heißt das, ich schmeiße mich jetzt auf den Boden im Supermarkt und wenn ich da die Sache nicht kriege, du kannst mich mal. Und ich weiß ganz genau, ja, dass dir das jetzt peinlich ist und das soll es auch sein. Ja? Ich verlange nach, ich will. Und das Interessante ist, das ist auch noch in uns, wenn wir älter werden. Das ist immer noch da. Ja, wir haben das so ein bisschen besser verpackt vielleicht. Und das Ich will, das wird nicht selten über unsere Augen aktiviert. Das sagt ja auch diese Textstelle hier. Ja, Begierde der Augen. Nun, Eva sah den Apfel als ein Beispiel. Heute sieht man vielleicht was anderes, weniger den Apfel. Und David sah Bathseba. Das sind mal so zwei Beispiele aus der Bibel. Sich ein reines Herz zu bewahren, ist für uns Menschen wirklich nicht einfach. Auf jeden Fall für mich nicht. Weil wir von Natur aus eben nicht Christus, sondern ich-zentriert sind. Da sind wir. Und obwohl da was Neues in uns passiert, bei der Wiedergeburt, dass ich wieder eine Beziehung zu Gott habe, ja, ist ja nicht alles jetzt weg. Ja, da ist immer noch eine Ich-Zentrierung da. So, und diese Ich-Zentrierung, genau die führt zu den Werken des Fleisches, so heißt das hier. Ja. Die letztendlich unser Herz verschmutzen. Im Galaterbrief, Kapitel 5, 19 bis 21, da werden so ein paar Ich-Zentrierungen aufgezeigt. Ja, da heißt es, wird von den Werken des Fleisches gesprochen, dass man mal ein paar Beispiele hat. Und dann auch von der Frucht des Geistes. So, und diese Ich-Zentrierungen, so will ich sie mal nennen, heißen da zum Beispiel Eifersucht. Und Eifersucht ist nichts anderes, jetzt sind wir wieder beim Ich. Ich will die Aufmerksamkeit, Zuwendung und Liebe nicht teilen, sondern nur für mich. Habt ihr das schon mal in euch wahrgenommen? Ich will das nicht teilen. So, wenn man dann irgendwann eine Freundin hat oder einen Freund, so, und dann kommt da so ein anderer Typ dabei und der, ja, der fängt das Blinkeln an mit seinen Augen, ne, dann merkst du schon, boah, ja, jetzt wird vielleicht schon die Faust zusammengerollt oder was auch immer, aber Eifersucht können auch andere Themen sein. Neid. Ich will, wieder die Ich-Zentrierung, das Gleiche oder mehr. Zorn. Ich will das so nicht. Und das kommt dann auch teilweise heftig rüber. Selbstsüchteleien heißt es. Oder Selbstsucht. Was heißt das? Ich will aber meinen Vorteil. So, jetzt wieder eine Geschichte aus meinem Leben. Die ist nicht ganz so toll, aber die kommt mir gerade. Da war ich übrigens noch kein Christ, heißt aber nichts. Da habe ich einen Freund besucht bei den chemischen Werken Hüls in Mahl. So, ganz direkt in der Nähe von diesem großen Werk, von diesem Chemiewerk, gab es eine Kneipe. Und da war ich mit ihm und dann saßen wir in der Kneipe. Dann habe ich ein schönes Krefelder geschlabbert. So, und dann neben mir waren zwei, die haben sich dann gestritten. Und dann sagte der eine zum anderen, du hast zwar recht, aber ich hau dir jetzt trotzdem eine rein. Ja, da sieht er mal, in welchen Kreisen ich so verkehrt habe. Ne? So, und dann noch eine Dame links von mir, aber das lasse ich jetzt besser. Habe ich meiner Frau noch gar nicht erzählt. Ne? Die fing dann an, die hatte so einen Top an, ne? Und fing dann an, mich anzubaggern. Tja, so ist das dann. Ne? Ich war nur einmal in dieser Kneipe, ich habe gedacht, brauche ich eigentlich nicht normal. Ne? Ja. Aber da hätte einiges daraus entwickelt. Ja, wir hätten dann in eine Schlägerei kommen können oder, wie gesagt, noch was anderes. Dann haben wir hier noch, also Selbstsucht, ich will. Dann Prahlerei, ich will aber mit dem, was ich habe, angeben. Ich finde das immer witzig bei Leuten, die so ein Tattoo haben. Wenn ihr eins habt, alles gut. Ne? Hat letztens einer zu mir gesagt, Frank, das ist Körperschmuck. Ich sage, passt, alles gut. Ne? Aber jetzt haben wir so minus 9 Grad. Und dann habe ich denjenigen gesehen mit kurzer Hose, ne, dass man denn dieses Tattoo auch auf seiner Wade sieht. Und ich war mir nicht so sicher, ne, was das wieder ist. Ne. Aber okay, alle diese Themen, Werke des Fleisches, finden im Machtbereich der Welt statt. Das kann man ja erstmal so stehen lassen. Bewegen wir uns jetzt von dieser Ich-Zentrierung in die Christus-Zentrierung, also in den Machtbereich Gottes, dann hört sich das jetzt folgendermaßen an. Und das ist echt eine andere Welt jetzt. Da heißt es, tut nichts aus Eigennutz. Ach. Oder um eitler Ehre willen. Hm. Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Hier sind wir jetzt voll drin im Machtbereich Gottes. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine. Ich hätte da noch eingeführt, ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, das steht aber nicht. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Wow, Christuszentrierung. Liebt nicht die Welt. Und für mich ist die nächste Frage, ja, wo fängt das an, wo hört das auf? Ja, kann ich mich jetzt nicht mehr über was Schönes freuen, irgendwas kaufen und dann das auch dem anderen zeigen oder mit dem darüber reden oder mir vorher schon 10 YouTube-Videos angucken, ne, und schon in dieser Vorfreude sein, dass ich das dann irgendwann mir kaufen kann. Wo beginnt das Verfallensein an die Welt, das unvereinbar ist mit der Liebe zum Vater? Oder was verschmutzt mein Herz immer und immer wieder, so kann man es ja auch nennen. Ne? Oder was macht Gott im Himmel traurig? Und da gibt es eine ganz einfache Antwort, meines Erachtens. Und die heißt, das weißt du am besten. Das weißt du selbst am besten. Es gibt keinen Lasterkatalog. Und auch die in der Bibel stehen, kann man eigentlich vergessen. Ja, aber damals wussten die Leute auch schon, mach das nicht so theoretisch, deine Predigt, ne, oder dein Brief, sondern schreib mal so ein paar Sachen auf, die blöd sind. Aber es gibt mit Sicherheit 1000 Sachen, die man aufschreiben könnte. Uns als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu ist der Heilige Geist gegeben. Und dieser Heilige Geist, wenn man auf diese zarte Stimme hört, spricht dich tatsächlich an. Und sagt dir schon relativ früh, mach's besser nicht. Ich habe das zum Beispiel manchmal sogar, merke ich das, ich habe das jetzt vor 2 Tagen gehabt, da wollte ich was sagen über jemanden und habe dann gespürt, Frank, sag's nicht. Lass es. Aber innerlich, dass ich, weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Ich-Zentrierung sagt, nee, das will ich jetzt sagen. Also da gibt es doch tatsächlich diesen Heiligen Geist. Und der macht uns darauf aufmerksam, wenn sich dein oder mein Herz wieder so Richtung Welt ausrichtet. Das spürt man tatsächlich. Man wird also von Gott höchstpersönlich auf die beginnende Verführung aufmerksam gemacht. Meistens schon früh. Ja, wo man sich irgendwas anguckt und denkt, besser ausschalten. Ich gucke mir meistens auch keine Filme an über 6. Obwohl The Chosen ist ab 12. Oh, blöd, ne? Ja, das ist ein christlicher Film. Warum? Weil eigentlich immer irgendwas da drin ist. Jetzt werde ich weltfremd, merkt ihr das schon? Weil meistens irgendetwas da drin ist, irgendeine Botschaft, die ich nicht brauche. Ich brauche das auf jeden Fall mal nicht, wenn ich vorm Schlafen gehe. Ja, ich reagiere da sensibel drauf. So, und Verführungen können auch äußerst subtil ablaufen. Manchmal wird das von Außenstehenden auch gar nicht erkannt. Und die sind auch sehr individuell. Eine Versuchung bei mir war zum Beispiel mal, dass man mir einen sehr schönen Job angeboten hat in Taiwan und in Malaysia. Warum war das so schön für mich? Weil ich am liebsten alle 7 Jahre, maximal 10 Jahre wieder, ich bleibe noch ein bisschen hier, wenn Gott das möchte, aber eigentlich ist in mir weg wieder. Neuer Ort, neue Menschen, neues Land am besten, herrlich. Ja, das ist so richtig, das spricht mich an. So, und dann war das nicht nur das Land, was mich da angesprochen hat, sondern es war dann auch noch ja, so ein bisschen das Geld, die Visitenkarte. Ne, dann für so ein ganzes Land verantwortlich zu sein im After-Sales-Bereich, wow, ja, das ist doch was. So, und alle die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die haben dann gesagt, Frank, zugreifen. So eine Chance, die kriegst du nie nochmal. Das war die Beratung. Kann auch von Christen kommen, so eine Beratung. Oder eine andere Versuchung, ja, für mich war das eine Versuchung. Warum? Weil Gott mir schon vorher gesagt hatte, das wird nicht mein Weg sein. Mein Weg ist die Gemeinde. Da soll ich mich einsetzen. Und hätte ich den Job angenommen, dann wäre ich auch Samstag, Sonntag beruflich unterwegs gewesen. Und das macht auch nichts, wenn man denn weiß, dass Gott das möchte. Also nochmal, es gibt auch Führungskräfte, die halten das aus. Es gibt Vorstände, die können das aushalten. Auch alleine denn wochenlang in irgendeinem Hotel zu sein, mit Einsamkeit klarkommen und mit den Versuchungen, die dann da auch so sind im Hotel. Ja, in der ganzen schönen Schillerwelt. Für mich war das nichts. Also nochmal, für den einen kann das ein Auftrag sein, Führungskraft zu sein, Vorstand zu sein in der Welt. Und für den anderen ist es eine Versuchung, weil es zieht von dem weg, was Gott eigentlich mit dir vorhat. Das war es für mich. Ich möchte euch noch eine Versuchung erzählen. Und zwar habe ich mal eine Wohnung, das war bei meinem Maschinenbaustudium in Osnabrück. Ich war der Letzte von all diesen Studenten. Ich habe keine Wohnung gefunden. Ich habe hier gesucht, da gewohnt, gesucht, nichts gefunden. Dann kommt ein Christ zu mir in der Gemeinde und sagt, Frank, weißt du was, ich habe eine Wohnung für dich. Schöne Wohngemeinschaft. Ja. Ich sage, wow, toll. Ja, und dann habe ich aber festgestellt, diese Wohngemeinschaft wäre dann mit einer attraktiven Dame gewesen. Ja, mit der zusammen, die war auch keine Christin, aber ob Christin oder nicht, ist auch egal. In dem Sinne, eine Wohngemeinschaft mit einer Frau. Jetzt könnte man wieder sagen, und das würden auch jetzt ehemalige Arbeitskollegen sagen, Herr Frank, du bist ja sowas von weltfremd. Alter Mann, wie bist du drauf? So, ich wusste aber, für mich ist das nichts. Weil jetzt wohne ich mit der da zusammen, so eine schöne Zweier-WG, ne? Ich habe da mein Zimmer, sie da. Wie lange geht das gut? Ich bin ein Mensch und ein Mann. So, und deshalb habe ich mir gedacht, das lässt du mal besser. Dann hast du keine Wohnung. Dann fährst du lieber. So, und irgendwann gab es ja eine Wohnung, Gott sei Dank. Aber das sind so diese kleinen Sachen, versteht ihr, das kann man nicht alles aufschreiben. Das spürt man denn besser, lass es besser. Kann denn so etwas scheinbar Gutes meine Beziehung zu Gott belasten? Jupp, geht. Liebt nicht die Welt kann für jeden etwas anderes heißen. Und deshalb die Frage an dich heute Morgen, was heißt denn das eigentlich für dich? Vielleicht kann man da mal so ein paar Sekunden drüber nachdenken, in der Stille. Was heißt das für dich vielleicht jetzt, ganz konkret? So, meistens muss man nicht allzu lange denken. Da ist jetzt was hochgekommen vielleicht, vielleicht auch nicht. Und das Schöne ist, dass der Apostel Johannes die Gemeinden von damals nicht verurteilt. Und auch wir heute Morgen sind nicht verurteilt. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, Kapitel 2, Vers 7, da spricht Johannes die Gemeinde mit Geliebte an. Das macht er mehrfach in diesem Brief. Geliebte. Wow. Das Gleiche gilt auch für uns heute Morgen. Und das ist keine Phrase, Gott liebt dich, dessen sei dir gewiss. Ich schließe mit Vers 17. Und die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Man könnte auch in einfacher Sprache sagen, all das, womit wir uns, womit ich mich, ihr euch so oft beschäftigt, das wird vergehen. Das ist ernüchternd, aber das ist so. Und wenn man mit älteren Leuten zusammen ist, dann sehen die das klarer als jüngere Leute. Das wird vergehen. Also warum nicht jetzt schon sich mit dem beschäftigen, was bleibt? Das ist die Herausforderung an uns. Der natürliche Mensch klammert sich an diese Welt, die doch vergeht. Ich muss ja an eine ältere Dame denken, die keinen Bezug zum Glauben hat. Ihr Mann war schwer krank. Und was für ein Klammern. Die nächste Chemotherapie, die nächste OP und dann noch der Chefarzt und dann noch dies und das. Bis ich ihr dann gesagt habe, hast du mit deinem Mann schon mal über den Tod gesprochen? Und dann hat diese Dame aufgelegt. Das war zu viel. Wie kann ich so ungehörig sein? Das hat ihr nicht geholfen, das hat sie mir dann gesagt. Der natürliche Mensch klammert sich an diese Welt, die doch vergeht. Der geistliche Mensch klammert sich an Gott, der bleibt. Lieb nicht die Welt, heißt im Umkehrschluss, liebe Gott und deinen Nächsten. Und liebe Gott geht nur, wenn man sich von Gott lieben lässt. Sonst sind das auch hohle Worte. Und das wollen wir jetzt tun, in der Zeit des Abendmahls, im Lobpreis, unser Herz öffnen für Gott, sagen, Herr, hier bin ich. Vielleicht bist du auch das erste Mal im Gottesdienst oder weißt gar nicht, ob das so alles stimmt mit dem Glauben. Ja, vielleicht auch im Internet hörst du dir gerade diese Predigt an. Vielleicht ist es dran, einfach mal zu sagen, hier bin ich. Das eine oder andere verstehe ich nicht, aber wenn du wirklich Liebe bist, Gott, dann möchte ich das auch mal spüren. Und Gott erhört ein ernstes Gebet.